Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, so viele Menschen haben deine gute Botschaft weitergereicht, die Rede von deiner Herrlichkeit. Schließe sie nun auch uns auf, dass sie uns zum Segen werde. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde in der Welt, wir müssen noch das Ende aller dieser Finsternisse miterleben oder zumindest unseren Kindern die Liebe zum Licht so nachhaltig einpflanzen, dass sie sie nie mehr vergessen. So schrieb der Vater von Saul Friedländer im Juli 1939 an eine Freundin in London. Wir müssen noch das Ende aller dieser Finsternisse miterleben oder zumindest unseren Kindern die Liebe zum Licht so nachhaltig einpflanzen, dass sie sie nicht mehr vergessen. Die Kinder, damit war auch der kleine Saul gemeint, der Sohn, der wie alle Juden nun in tödlicher Gefahr schwebte. Saul war zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre alt und für ihn begann nun eine Geschichte von Angst und von Flucht. Von Prag aus ging es nach Frankreich. Dort wurden seine Eltern inhaftiert, deportiert, ermordet. Und Saul selbst überlebte in einem katholischen Internat, getarnt als Schüler. Die Erinnerung, was ihm und was seiner Familie geschehen ist, hat ihn niemals losgelassen. Später als Professor für Geschichte hat er zahlreiche Bücher geschrieben über die Erinnerung. Wie funktioniert das mit der Erinnerung? Und wie ist ein guter Umgang mit quälenden Erinnerungen? Und was geschieht in den Momenten, in denen, wie er schreibt, die Erinnerung einfach kommt und einen geradezu heimsucht? Aber was ist auch mit dieser ahnenden Erinnerung an das, was er von seinen Eltern mit auf den Weg bekommen hat? Und dann Ende der 1970er Jahre hat er ihre Briefe gefunden, hat sich vertieft in ihr Nachdenken, in ihre Angst und auch in ihre Hoffnung und allemal in ihren Wunsch, um des Kindes willen stark zu sein und zu überleben. Wir müssen noch das Ende aller dieser Finsternisse miterleben oder zumindest unseren Kindern die Liebe zum Licht so nachhaltig einpflanzen, dass sie nie mehr vergessen. Noch gut 30 Jahre nach dem Tod seiner Eltern kam Saul Friedländer hier das ewige Credo der Verfolgten und Todgeweihten entgegen, nämlich wir müssen überleben. Aber wenn wir nicht überleben können, dann müssen unsere Kinder überleben und die Liebe zum Licht weitertragen. Die Liebe zum Licht weitertragen, auch wenn die Finsternis übermächtig erscheint. Und die Liebe zum Licht auch dann weitertragen, wenn das Leben nach der Finsternis in neuen Spuren weitergeht. Wenn also die Liebe möglicherweise verblasst, weil andere Dinge, andere Menschen wichtig werden. Zeit schreitet eben doch voran. Finsternis und neuer Alltag, sie sind mächtige Herausforderungen für die Erinnerung an das Licht. Im Lauf der Zeit, und so schreibt es Friedländer auch selbst, im Lauf der Zeit zerbröckeln Erinnerungen geradezu, wenn sie nicht gepflegt werden. Sie zerbröckeln, wenn nicht mehr klar ist, wo und wie sie eigentlich eingepflanzt worden sind. Sie zerbröckeln, wenn die Not, die Leidenschaft und die Liebe derer verblasst, die sie weitergegeben haben. Und dann fehlt etwas. Dann ist da ein Loch in der Seele, ein Loch, das kein Mensch füllen kann. In dem Auftrag, die Liebe zum Licht zu bewahren und weiterzutragen, sind wir Christinnen und Christen mit unseren jüdischen Geschwistern zeitlebens vereint. Das ist unser Dienst an allen Menschen und auch an der Welt. Das ist unser gemeinsamer Dienst sogar, doch anders als unsere jüdischen Geschwister kämpfen wir dabei zumindest in Deutschland nicht mit dem Dämon des Todes, der Vergangenheit oder der gegenwärtigen Verachtung, sondern eher mit den Herausforderungen eines vielleicht bequemen und zumindest selbstbestimmten Alltags. Wir kämpfen mit eigenen Wegen der verblassenden Erinnerung. Wie geht das also, diese Liebe zum Licht zu bewahren und weiterzutragen, heute, gut 2000 Jahre nach dem ersten Weihnachtsfest, gut 2000 Jahre nach dem Wunder von Ostern? Im zweiten Petrusbrief, unser heutiger Predigttext, wird nicht nur der dringliche Wunsch aufgegriffen, diese Liebe zu erinnern und zu bewahren, sondern der Schreiber denkt tatsächlich auch darüber nach, wie das denn geht im Konkreten. Dafür greift er ein wenig in die Trickkiste und malt allen Hörenden die Situation vor Augen, die wir schon im Evangelium gehört haben, nämlich die Geschichte von der Verklärung Jesu, also genau den Moment, in dem Gott ganz unmissverständlich klar macht, wer mit Jesus eigentlich in die Welt gekommen ist, nämlich Gottes Sohn. Hören wir also auf die Worte des zweiten Petrusbriefes im ersten Kapitel. Dort heißt es: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. In die Trickkiste greift der Schreiber des Petrusbriefes hier, weil dieser Text gut 100 Jahre nach dem ersten Osterfest entstanden ist. Der Schreiber ist also weder Petrus, noch ist er auf dem heiligen Berg dabei gewesen, noch hat er gehört, wie die kraftvolle Stimme aus dem Himmel gerufen hat: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. All dies hat der Schreiber nicht gesehen und nicht gehört, und doch schreibt er so, als wäre er dabei gewesen. Und ebenso wichtig: Alle, die ihn gehört haben, werden gewusst haben, dass er kein Augenzeuge sein konnte. Und doch, er hat es transparent gemacht, und doch hat seine Rede ihren Reiz entfaltet, doch hat sie fasziniert und aufhorchen lassen, denn was der Schreiber hier erzählt, und darauf kommt es letztlich an, was der Schreiber hier erzählt, ist tatsächlich von Menschenaugen gesehen und von Menschenohren gehört worden. Und Petrus war dabei. Petrus, der Fels, auf dem fortan Gemeinde, auf dem Kirche gebaut werden sollte. Er war dabei, er hat gesehen und gehört, was geschehen ist. Und seine Autorität, die Autorität Petri, leiht sich nun der Briefschreiber, um allen Hörenden zu sagen: Das, was jetzt kommt, ist wirklich, wirklich wichtig. Also, was hat Petrus da gesehen und was hat er gehört? Nichts weniger als die Herrlichkeit Gottes. Nichts weniger als die klar und unmissverständliche Ansage Gottes, dass der, mit dem Petrus, Jakobus und Johannes da unterwegs sind, tatsächlich Gottes Sohn ist. Kurzum, er hat gesehen und gehört, dass Gott sein Versprechen erfüllt, das so viele Propheten schon in die Welt getragen und auf das sie mit aller Kraft gehofft haben, nämlich Gott kommt in die Welt und Gott handelt und Gott rettet. Gott kommt in die Welt und handelt und rettet, gerade so, wie er es immer versprochen hat. Petrus bezeugt also, ja, das unauslöschliche Licht des Lebens ist da und es ist mitten unter uns. Entsprechend staunend und zugleich fröhlich nimmt der Petrusbrief dies auf und erkennt, ja, Gott ist da. Und das heißt, Gott hält sein Versprechen. Und in dieser Ansage da auf dem heiligen Berg ist dieses Versprechen mehr als deutlich geworden. Dies ist mein lieber Sohn, jetzt bin ich da, mitten unter euch. Es gibt kein Zurück, das Versprechen des Lebens erfüllt sich und nun ist es offenbar. Und mehr noch, der Schreiber des Petrusbriefes erkennt nun, wenn Gott schon dieses Versprechen erfüllt, dann können wir alle doch auch darauf hoffen, dass sich auch die anderen Versprechen Gottes ebenso erfüllen. Die Versprechen, von denen die Propheten immer geredet haben, nämlich dass da einer ist, der die Wege ausbessert und die Lücken in den Zäunen schließt, damit alle sicher wohnen können. Dass da einer ist, der der Eckstein allen Lebens ist, der Leben auf ein festes Fundament von Liebe und Würde stellt. Dass da einer ist, der den Müden Kraft und den Unvermögenden Stärke gibt. Dass da einer ist, der noch dem kleinsten Häuflein hilft. Und dass da einer ist, der das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Kurzum, dass da einer ist, der alle beim Namen ruft und erlöst. Der Prophet Jesaja hat es doch schon immer gewusst. Der, der all dies ist und all dies sein wird, das ist der Auserwählte, an dem Gott sein Wohlgefallen hat. So hat er es gesagt. Und mit eben diesen Worten löst Gott dann auch sein Versprechen auf dem heiligen Berg ein und sagt damit, alle Verheißungen der Propheten erfüllen sich jetzt, hier und heute. Und der Schreiber des zweiten Petrusbriefes jubelt, nun können wir den prophetischen Worten von damals umso mehr glauben. Denn wenn sich das eine erfüllt, werden sich alle erfüllen. Das ist das Versprechen Gottes. Und der Mensch, wir, was ist unsere Aufgabe in diesem bestaunenswerten Geschehen, in diesem Widerfahrenes, in diesem Moment herrlicher Erkenntnis? Unsere Aufgabe ist so alt wie das Geschehen selbst und sie lautet, und da sind wir wieder bei Saul Friedländer, sie lautet, bringt die Erfahrung zum Leuchten, um die es hier geht. Bringt die Erfahrung zum Leuchten, um die es hier geht und das heißt, erinnert euch. Erinnert euch an die Herrlichkeit, die Petrus, Johannes und Jakobus für euch gesehen und gehört haben und tragt die Liebe zu diesem Licht weiter. Erinnert euch an die Herrlichkeit, die Petrus, Johannes und Jakobus für euch gesehen und gehört haben und tragt die Liebe zu diesem Licht weiter, um zu trösten und um die Hoffnung zu nähren. Denn dieses Licht, dieses eingelöste Versprechen Gottes, scheint auch und gerade an einem dunklen Ort und an allen dunklen Orten, immer. Dieses Licht ist der Morgenstern, mitten in der Welt und mitten in unseren Herzen. Dieses Licht ist das unauslöschliche Versprechen, dass Gott es mit jedem Leben ernst meint, dass er auch es mit unserem Leben ernst meint und dass er auch in unserem Leben sein Versprechen einlöst, da zu sein, mitzugehen, mitzutragen, mitzulachen, mitzuweinen, mitzutrauern und auch mitzusterben und alle Freude und allen Schmerz der Erinnerung mit auszuhalten. Tragt die Liebe zu diesem Licht weiter. Und lasst euch nicht beirren von all jenen, so ist mit dem Petrusbrief anzufügen, die behaupten, das Licht sei doch schon längst erloschen. Es sei in der Welt nicht sichtbar oder Gott hat sein Versprechen schlicht vergessen. Das hat er nicht. Sein Kommen in die Welt und die klare Ansage, dies ist mein lieber Sohn, war und ist nur der Anfang seines Handelns. Es geht weiter. Und am Ende steht, ich lebe und ihr sollt auch leben, denn ihr alle gehört Christus. Wir müssen noch das Ende aller dieser Finsternis miterleben oder zumindest unseren Kindern die Liebe zum Licht so nachhaltig einpflanzen, dass sie nie mehr vergessen. Das Ende aller Finsternisse haben die Eltern von Saul Friedländer nicht miterlebt. Wohl aber haben sie die Liebe zum Licht in seinem Herzen eingepflanzt und ihm damit ein Erbe, eine Erinnerung und einen Auftrag anvertraut, der die Tür zum Leben offen hält. Das Erbe und die Erinnerung erzählen vom eingelösten Versprechen Gottes, auch mitten im Tod. Sie erzählen vom Licht an einem dunklen Ort, an einem sehr dunklen Ort. Sie erzählen vom Morgenstern, der nun trotz allem und in allem mit uns geht. Kurzum, sie erzählen vom Herrn der Welt, von seiner Herrlichkeit, vom Wunder der Liebe. Und sie erzählen davon, dass die Seele auch mitten in der Dunkelheit und unter Tränen immer noch die Kraft hat, Glaubenslieder zu singen. Sie hat die Kraft, denn sie weiß, dieser Morgenstern wird immer leuchten und er wird dem Leben immer zum Sieg verhelfen. Gemeinsam mit Saul Friedländer mögen wir dies erinnern, heute an der Schwelle von Epiphanias und dann zur Passion, zwischen Licht und Dunkelheit, doch allemal auf dem Weg hin zur Auferstehung und zum Leben. Amen. Wir haben noch einen Moment der Stille.